Ja, ich möchte uns zum Eingang drei Verse lesen aus Galater 5, die Verse 16 bis 18. Da heißt es: Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Dies sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag, danken dir, dass wir heute Morgen Gemeinschaft haben dürfen, untereinander, auch mit dir. Danke dir, dass du uns hier zusammengeführt hast. Danke, dass du uns durch die vergangene Woche begleitet hast, bewahrt hast, auch vor dem Virus. Danke, Herr Jesus, dass du heute Morgen in besonderer Weise zu uns reden willst, durch dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du jetzt unter uns bist. Bitten dich für Dieter, dass er dein Wort so sagen kann, wie du es ihm aufträgst. So sei du jetzt nach deiner Verheißung unter uns und segne du uns. Segne auch alle die, die jetzt mit uns verbunden sind, auch online oder über Telefon. Du möchtest sie segnen an dem Platz, wo sie jetzt sind. Amen.
Schön. Wir sind ja hier in der Stadtmission in einer Predigtserie. Und zwar haben die Ältesten ja beschlossen, dass wir den ersten Korintherbrief durcharbeiten. Und heute sind wir beim ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Das Thema lautet unreifes Verhalten in der Gemeinde. Ich lese mal die Verse vor, Vers 1 bis Vers 9. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre Paulus, und der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun wieder der pflanzt noch, der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich finde es sehr interessant, dass die Ältesten der Gemeinde diesen Korintherbrief ausgesucht haben, denn dieser Korintherbrief ist ja ein Brief an eine Gemeinde, da war es richtig chaotisch. Natürlich, wenn besonders viele Probleme da sind, dann ist es auch so, dass man auch aus diesen Problemen sehr viel lernen kann. Von daher ist es auch sehr gut, dass man eben mal diesen Korintherbrief durcharbeitet. Ich grüße alle, die auch zugeschaltet sind an den Bildschirmen. Ich sehe gerade den Burkhard, das ist schön. Ja, auch alle anderen, seid Gott befohlen und hört gut zu. 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Hier geht es nun darum, dass Paulus jemand ist, der sagt, Leute, ihr könnt nicht da stehen bleiben, wo ihr jetzt im Moment seid. Ihr müsst im Glauben wachsen, es muss vorangehen. Und eine Sache hat er besonders so ins Auge gefasst, und zwar eine Sache, wo er sagt, das geht so nicht. Ihr könnt nicht fleischlich leben. Da könnte man ja jetzt sagen, ja, was bedeutet das denn, fleischlich leben? Er setzt es natürlich in den Gegensatz zum geistlichen Leben, der Paulus. Aber was ist denn fleischliches Leben? Wir sind ja alle im Fleisch, noch hier auf dieser Erde. Wir können ja gar nicht anders. Ne? Wir sind ja so Menschen, die hier eben noch mit Haut und Knochen, mit Fleisch eben hier so rumlaufen. Aber Paulus sagt, Leute, es geht hier um etwas anderes. Und zwar geht es um euren Lebensstil. Dass euer Lebensstil nicht so sich gestaltet wie der Lebensstil der Menschen, die ohne Gott leben. Letztlich, wenn man davon spricht, von einem fleischlichen Leben, geht es um ein Leben, wo man den Willen Gottes nicht so beachtet, wo man ihn so ein bisschen beiseite schiebt, wo man vielleicht eher andere Maßstäbe hat, wie man eben heute so normalerweise in dieser Welt lebt, so lebt man eben auch, so nach Menschenweise eben, so wie die Menschen normalerweise in der Umgebung der damaligen Zeit, eben hier im Mittelmeerraum, wie auch in unserer Zeit heute, wie man heute eben so lebt, eben lebt. Paulus sagt, nein, ihr sollt geistlich leben. Fleischliches Leben ist ein angepasstes Leben an die Umgebung, und zwar oft so, dass es eben Gott nicht gefällt, weil es dem Willen Gottes nicht entspricht. Also lebt nicht fleischlich, sondern lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Ich komme zum ersten Gedanken heute Morgen, zum ersten Punkt. Fleischliches Leben als Unreife. Das wird uns in den ersten drei Versen vor Augen gestellt. Ich lese sie noch einmal. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht ertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ein fleischliches Leben, ein Leben, das einfach nicht dem Willen Gottes entspricht. Ich denke, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und sind oft sehr weit weg gewesen von der christlichen Kultur, von den christlichen Maßstäben. Ich sage nicht, dass sie bekehrt waren, aber sie hatten auch überhaupt gar keinen Maßstab mehr so für ihr Leben. Sie waren vielleicht Leute, die haben gesagt, wenn ich lüge, komme ich einfach ein Stück weiter. Also lüge ich, von daher, dann läuft mein Leben eben besser. Und sie haben gar nicht daran gedacht, dass das vielleicht falsch sein könnte, weil es Gott in seinem Wort nicht möchte. Weil alle lügen ja irgendwo so oder mehr oder weniger. Oder ein anderes Beispiel, Lebensstil im Ehebruch. Ja, also dass man sagt, naja gut, also man sieht ja, was so läuft und ich schließe mich dem an. Und dass das überhaupt was Verkehrtes sein soll, das verstehe ich gar nicht. Oder auch streitsüchtig vielleicht, dass man sagt, gut, man muss einfach seine Ellenbogen bewegen, sonst wird nichts. Streiten, auf den Tisch hauen. Ja, die Frage ist einfach, wie gehe ich damit um? Und es ist eben klar, wenn Leute, die auch aus einem nicht kulturell christlichen Umfeld kommen, auch hier in Deutschland, ja, es ist immer mehr so, dass die christlichen Werte eben immer mehr in den Hintergrund auch geschoben werden, dass dann eben Leute Probleme haben, wenn sie Jesus Christus kennenlernen, dass sich dann auch in diesen Bereichen ihres Lebens etwas verändern soll, so wie es damals in Korinth war. Korinth war eine riesen Hafenstadt, da war alles Mögliche los, Wirtschaft ohne Ende, Handel ohne Ende, Prostitution ohne Ende, alles Mögliche lief da in dieser Hafenstadt. Ja, und als dann Leute zum Glauben kamen, die mussten erst mal lernen, umzudenken. Das war doch alles so normal, was sie da so gelebt hatten, oder? Und Paulus sagt, ja, ihr habt so gelebt. Aber jetzt seid ihr Christen geworden, jetzt habt ihr Jesus angenommen. Und jetzt müsst ihr vorankommen in eurem Glaubensleben. Am Anfang habe ich euch Milch zu trinken gegeben, ja, wie ein kleines Kind eben Milch bekommt. Das ist okay, ganz kleine Schritte gehen, das erste kapieren. Jesus starb für mich am Kreuz, er ist auferstanden für mich. Ich freue mich darüber, das Zentrum des Evangeliums. Aber dann geht es eben auch weiter, dass mein Leben dadurch gestaltet wird, durch diese ganz neue Erfahrung, die ich in Jesus Christus gemacht habe. Und Paulus hat sie versucht, da langsam mit Milch eben ranzuführen. Aber er sagt, Leute, darin könnt ihr nicht bleiben. Ein Kind kann nicht immer ein Kind bleiben. Ihr könnt nicht immer sagen, ja, wir sind eben so. Das ist übrigens ein Satz, der eigentlich verboten werden müsste, auch in der christlichen Gemeinde. Der Satz, dass man eben dann irgendwann mal sagt, eben, na ja, gut, das ist eben so in meinem Leben. Ich bin eben so. Ich bin eben so aufbrausend. Ich habe eben mit Sexualität meine Probleme. Ich habe eben mit der Wahrheit meine Probleme. Ich bin eben so. Dieser Satz gilt in der christlichen Gemeinde nicht. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, Leute, ihr könnt nicht einfach so euer Leben weitergestalten. Es ist gut, wenn ihr als Kind, natürlich jeder fängt klein an, ein Kind. Auch im Glaubensleben fängt man gleich an, aber ihr könnt nicht einfach so darin bleiben. Ein ähnliches Wort steht im Hebräerbrief, Kapitel 5, Abvers 11. Dort geht es auch um die Milch, eine ähnliche Situation wie im Korintherbrief. Ich lese mal ab Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Wir merken auch hier, wie der Schreiber des Hebräerbriefes darum ringt und sagt, Leute, bleibt nicht Kinder im Glauben. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn Kinder Kinder bleiben und sich nicht normal entwickeln, dann ist das letztlich krank. Und das bedeutet eben, dass die Menschen, die eben dann klein sind oder sich nicht so entwickeln, eben manches Mal dann auch geringere Lebenserwartungen haben. Da stimmt irgendwas nicht. Und so sagt auch Paulus, hier stimmt was nicht. Ihr könnt nicht darin einfach stehen bleiben. Und noch einmal der Satz, so bin ich eben, gilt in der christlichen Gemeinde nicht. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben hier also festgestellt, Korinth, ihr seid immer noch Leute, die Milch brauchen, ihr kommt im Glauben nicht voran, ihr seid fleischlich gesinnt, sieht man ja, wenn ihr euch streitet und wenn Eifersucht da ist, dann ist das so. Okay, unreif. Aber diese Unreife kann sehr schnell in eine gefährliche geistliche Situation abdriften. Und das wird auch sehr deutlich gesagt. Paulus macht das sehr deutlich im Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 5. Ich möchte einfach mal diese Verse lesen, Römerbrief, Kapitel 8, ab 5. Da schreibt der Apostel Paulus, denn die da fleischlich sind, also die nach Menschenweise leben, die nicht nach dem Willen Gottes zuerst fragen, die einfach das machen, was ihnen so gerade gefällt. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Also der Unterschied, fleischlich gesinnt sein, so wie eben nach Menschenweise oftmals gelebt wird, und geistlich gesinnt sein heißt, so zu leben, wie es der Geist Gottes, wie es Gott möchte. Vers 6, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hier entsteht eine Spannung, ich denke, ihr merkt das irgendwo. Er sagt, wer fleischlich lebt, wird sterben müssen. Also hier geht es um den geistlichen Tod, die Trennung von Gott. Wenn ihr einfach so, wenn die Menschen so leben, wie sie wollen, dann werden sie mit ihrem Lebensstil, der gegen Gott sich letztlich richtet, mit ihrem Lebensstil eben untergehen. Aber Paulus sagt hier, Leute, seid ihr nicht zum Glauben gekommen an Jesus? Ihr seid doch zum Glauben gekommen an Jesus und durch den Glauben an Jesus habt ihr den Heiligen Geist bekommen. Also seid ihr doch grundsätzlich geistlich. Liebe Leute, dann lebt doch bitte danach. Das wird an anderen Stellen deutlich. Der Günther hat vorhin auch eine Stelle aus dem Galaterbrief gelesen, vielen Dank. Der macht etwas deutlich, Galater 5, Abvers 16, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ja, sie sind wiedereinander, heißt es da. Galater 5, Abvers 16. Sie ringen miteinander. Aber lasst euch vom Geist regieren, sagt Paulus. Das ist wichtig. Wenn der Geist Gottes nicht eine Chance hat in eurem Leben, dann geht ihr mit eurem Leben, das nach Menschenweise sich gestaltet, nicht nach dem Heiligen Geist, sondern nach Menschenweise gestaltet, geht ihr damit eben unter. Konkret, dass Christen den Heiligen Geist in sich tragen, das sagt ja die Bibel deutlich, wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist in sich. Galater 3, Vers 14, Johannes 7, Vers 39, da können wir das zum Beispiel nachlesen. Also der ist in mir drin, aber wenn er in mir drin ist, der Geist Gottes, dann soll der Geist Gottes auch sichtbar werden in meinem Leben. Dann nicht einfach so weiterlebe, mein praktisches Leben, sondern dass deutlich wird, ich gehöre zu Jesus. Ich lebe anders als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Das macht hier Paulus deutlich und er sagt eben, Leute, es muss deutlich werden. Waren wir vielleicht im 1. Korintherbrief in unserem Text, den wir ja eigentlich heute behandeln, 1. Korinther 3, mehr bei der Unreife noch, sie sind immer noch so am Anfang, kommen nicht weiter, dann sagt er hier im Römerbrief, Leute, diese Sache mit fleischlich wird gefährlich, wenn man dabei bleibt. Das ist eine ganz gefährliche Sache, denn ihr lebt entgegen dem, was Gott möchte. Ihr wollt die Rettung haben in Christus, ihr wollt in den Himmel kommen. Aber es muss auch etwas sichtbar werden, dass ihr euch verändern lasst durch den Geist Gottes. Das ist hier die Ansprache des Paulus. Also fleischliches Leben als geistliche Gefahr. Dann fleischliches Leben wird überwunden. Wie komme ich jetzt da raus? Ja, manche werden vielleicht auch in Korinth gesagt haben, ja, du sagst, Paulus, du sagst das ja so gut, wir sollen geistlich sein, wir sollen weiterkommen. Aber stell dir vor, wir sind hier in dieser Hafenstadt Korinth, da wird gehandelt, da wird geschummelt, da werden die Leute übers Ohr geschlagen, da muss man doch irgendwie mitmachen, sonst kommt man ja zu nichts. Da gibt es die Prostitution und alles Mögliche. Wir können uns ja da nicht einfach so ausklinken, oder? Wie soll das gehen? Ich komme da gar nicht raus aus dieser ganzen Sache. Ihr versteht diese Not, die eben da eben vorhanden war. Bitte denken wir auch daran, dass es nicht nur um solche starken Sachen geht, die für uns vielleicht besonders beeindruckend sind, wie Prostitution und Lügerei. Es gibt ja auch diese weichen Sünden in unserem Leben, die sich einnisten können, wie zum Beispiel Neid, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Das sind so Sachen, die fallen erst einmal gar nicht auf. Ich kann hier wunderbar in der Gemeinde rumlaufen und kann unversöhnt sein mit irgendeiner Person und das merken die Leute gar nicht. Na, wenn ich natürlich ein Polterer bin, dann sagen die, guck mal hier, merkt man ja richtig, der ist laut und so und der streitsüchtig, Ehebruch wird auch schon getuschelt da irgendwo, irgendwas, das bleibt auch nicht geheim, aber so Unversöhnlichkeit. Und Neid. Und so sind das sind so Sachen, die schwelen so unterschwellig irgendwie so. Das ist genauso Sünde und ist genauso fleischlich wie das andere und muss genauso überwunden werden. Von daher denken wir nicht, naja gut, mit den großen Sachen haben wir ja nichts zu tun. Ich denke, wir alle kennen Situationen, wo wir von Menschen enttäuscht waren. Wir kennen alle Situationen, wo wir irgendwo Probleme hatten, vielleicht einem Menschen zu vergeben. Oder wo wir vielleicht dachten, ach, Mensch, der ist was geworden in seinem Leben und ich nicht. Und man ist irgendwie neidisch. Kennt ihr vielleicht Thomas Schirrmacher? Also, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Thomas Schirrmacher, Professor, Doktor, glaube ich, und so. Ja. Wir haben mal eine Zeit gehabt, wo er auch noch junger Kerl war, vor 40 Jahren ungefähr war das. Er ist jetzt 60 geworden. Und da haben wir zusammen, waren wir in der Jugendstunde. Haben eine Jugendstunde gemacht, schaut mal. Und er Allianz. Und ich bin bei euch. Ja, ich weiß, das ist jetzt auch keine geistliche Aussage, die ich hier getroffen habe. Aber ihr versteht, nicht? Man denkt, oh, der ist hot geworden und so und so. Also ich freue mich, ich glaube, ich wäre auch so was. Ich bin erstmal nicht so schlau wie der und dann passt mir das viel besser, wenn ich eben Geschwister habe, mit denen ich Gemeinschaft haben kann. Nein, aber ihr versteht, wie schnell Neid irgendwo auftauchen kann und das merkt erst gar keiner. Und auch diese Dinge sind gemeint, das sind auch fleischliche Momente, die wir auch überwinden sollen. Dazu sagt der Paulus auch was, wie das geht. Nämlich auch im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 13 und 14. Da heißt es, Römer 8, 13 und 14, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, das haben wir ja jetzt raus, ne, gegen den Willen Gottes leben, so wie alle irgendwo leben, die nicht nach Gott fragen, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Stellt euch mal vor, hier sagt der Paulus Christen, zu den Christen in Rom, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Geistlich geht da was kaputt mit Gott. Das ist gefährlich, Leute. Ihr könnt nicht dauernd sagen, ich gehöre zu Jesus, aber ihr lebt ganz bewusst, praktisch in der Nachfolge einen Stil, den Gott nicht für gut erachten kann. Das geht einfach nicht. Und das wird gefährlich. Er sagt das ja so, die werden sterben müssen. Aber wenn ihr durch den Geist, durch den Heiligen Geist, die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Wenn ihr also Gottes Geist in euch wirken lasst, dann tritt eine Veränderung ein in eurem Leben. Und das ist ein sehr entscheidender Hinweis, den Paulus hier gibt. Er sagt nicht, ja, ihr seid fleischlich und wenn ihr so lebt, geht ihr unter, auch in eurer Gemeinschaft mit Gott, die wird zerstört und so, sondern, und dann sagt er hinterher, sagt er dann, ja, wisst ihr, jetzt strengt euch mal ein bisschen an, damit ihr endlich mal was besser werdet, dass ihr endlich mal ein bisschen liebevoller seid, mal ein bisschen geduldiger seid und so, strengt euch mal ein bisschen an, nicht fleischlich leben, geistlich leben, so. Nein, er sagt nicht, strengt euch mal ein bisschen an, sondern er sagt, der Geist Gottes wird die Veränderung bringen. Das heißt, Gott wird mich verändern. Das ist ein ganz entscheidender Faktor in diesem Zusammenhang, dass ich in der Bibel nicht auf mich selber zurückgeworfen werde, in der Weise, dass gesagt wird, jetzt streng dich mal an, damit du endlich mal besser wirst. Ja, sage ich, stimmt, müsste ich eigentlich. Aber das hilft nicht. Da sagten die Leute auch in Korinth, das kriegen wir nicht, die Kurve kriegen wir nicht. Und wir vielleicht auch nicht, wo wir unsere Probleme vielleicht mehr so im Geheimen, im Hintergrund so haben. Und dann sage ich, ja, es stimmt, wir sind manchmal einfach überfordert. Es fällt uns so schwer, Schritte zu tun in einen gewissen Bereich, der mir eben besonders schwer fällt, zu vergeben zum Beispiel. Nicht neidisch zu sein, mit meiner Sexualität klarzukommen und was auch immer, es fällt mir so schwer. Dann sagt die Bibel letztlich, komm mit deinem ganzen Versagen zu Jesus und Jesus will dich verändern durch seinen Geist. Er sagt nicht, jetzt streng dich mal an, sondern er sagt, komm mit deinem ganzen Versagen zu mir. Und schon in diesem Rahmen ist schon ein Stück Freiheit drin. Ich werde in einen freien Raum gestellt. Nicht wieder, jetzt musst du da endlich mal richtig alles machen. Jetzt muss ich mal anstrengen. Und ich werde dann oft umso mehr auf diese Problematik hingewiesen und mir fällt es umso schwerer, davon loszulassen, weil ich mich dauernd damit beschäftige, was ich doch ändern müsste. Nein, nicht ich, sondern Gott verändert mein Leben durch seinen Heiligen Geist. Macht in einem Aspekt meines Lebens, wo ich eben fleischlich noch unterwegs bin, also so unterwegs bin, wie es Gott nicht möchte, verändert er mich Schritt für Schritt in ein geistliches Leben. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und manchmal ist es so, dass es auch einer Hilfe bedarf, auch von einem Bruder oder einer Schwester, wo ich wirklich Probleme habe, an einem ganz bestimmten Punkt die Kurve zu bekommen, dass man sagt, du, ich vertraue dir, ich komme zu dir, wir reden mal zusammen, ich habe da ein Problem, ich kriege da einfach die Kurve. Ich kann dieser Person zum Beispiel nicht vergeben. Wie kriege ich da die Kurve? Lass uns zusammen beten. Schon alleine, dass man mit einem Bruder oder einer Schwester das Problem, was ich nicht unter die Füße bekomme, ausspricht, ist schon ein Stück Befreiung, weil ich nicht mehr alleine bleibe damit. Und dann betet die Person auch noch mit mir. Vielleicht gibt sie auch mir mal einen guten Ratschlag oder ermutigt mich. Man trifft sich wieder, man betet wieder miteinander. Und dann kann es sein, dass es Schritt für Schritt eben dann vorangeht. Also, Leute, sagt Paulus, gut, ihr seid noch fleischlich, sagt er im Korintherbrief. Aber das darf nicht so bleiben. Ich kann mit euch ja noch gar nicht reden, mit Leuten, die wirklich schon im Glauben feststehen. Ihr seid ja noch wie Kinder. Im Römerbrief wird es noch deutlicher und klarer. Wenn ihr darin bleibt und darin lebt, konsequent lebt, in dem fleischlichen Lebensstil, der eben nicht nach dem Willen Gottes fragt, dann werdet ihr sterben müssen, sagt Paulus zu Christen. Das macht schon nachdenklich. Aber dann sagt er eben auch, Leute, Gott hat uns nicht nur gerettet durch Jesus Christus, das ist ja immer das, was ich immer wieder auch betone. Er hat mich nicht nur gerettet durch Jesus Christus, hat mich gerechtfertigt durch Jesus Christus. Das ist das, was ich wissen darf. Ich darf in den Himmel kommen. Sondern er hat auch die Kraft gegeben zu einem neuen Leben. Das ist ganz wichtig. Also Gott tut alles. Er bringt mich in den Himmel und wenn ich dann jemand bin, der weiß, ich gehöre zu Gott, ich darf mit Gott leben, dann schenkt er auch die Kraft, Schritt für Schritt mein Leben umzugestalten. Letztlich merken wir, Gott rettet und Gott heiligt. Heiligt auch im Sinne dessen, dass sich mein Leben Schritt für Schritt eben verändert. Wenn wir in unseren Text hineinschauen, kommen wir jetzt zu einem etwas, zu diesem Thema, fleischlich, klar, aber zu einem Beispiel dazu eben, Parteiungen. Das war das Problem eben damals in Korinth, eines der Probleme, die die Leute damals in Korinth hatten. Es gab Parteiungen. Die einen sagten, Paulus ist super. Die anderen sagten, Apollos ist super. Die dritten sagten, Kephas finden wir ganz spitze. Also Petrus. Da war also Paulus, Apollos, Petrus. Und die konnten nicht so miteinander und sagten, nee, der eine ist nur gut, der andere kannst du vergessen. Wir müssen dem Paulus nachfolgen, nein, dem Apollos, nein, dem Kephas. Ja, was denn jetzt? Die Gemeinde war zerrissen. Und da sagt Paulus in diesem Zusammenhang, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus, durch die ihr gläubig geworden seid? Mit anderen Worten sagt Paulus, Leute, folgt doch Jesus nach. Hängt euch an Jesus, nicht an Menschen. Das ist oft das Problem, auch in der Gemeinde Jesu, dass sich Menschen sehr stark, also Gläubige, sich stark an irgendwelche Menschen hängen und nur die sind richtig und nur der ist gut Der andere nicht, die anderen auch nicht, alle. Natürlich gibt es da Unterschiede, ist keine Frage. Nur ich will es hier in diesem Zusammenhang einfach mal betrachten. Und es ist auch wahr, dass die Bibel davon spricht, dass wir Vorbilder haben sollen. Also, Hebräerbrief zumindest, oder zum Beispiel heißt es Hebräer 13, Vers 7. Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft verkündeten. Haltet sie vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Also es gibt Vorbilder, keine Frage. Aber der Herr, der wirklich Herr ist in meinem Leben, ist Jesus Christus. Die können mir sagen, sie können mir eine Hilfe sein. Ich hatte auch Vorbilder in meinem Leben, wo ich sah, wie die eifrig in der Bibel gelesen haben. Da habe ich auch angefangen, eifrig in der Bibel zu lesen. Oder wie jemand gepredigt hat, und das hat mich fasziniert, wie er Dinge aus der Bibel gesagt hat. Und das hat mich beeindruckt, das war auch irgendwie ein Vorbild und vieles andere auch noch. Keine Frage, wir brauchen Vorbilder, auch in der Gemeinde Jesu. Aber diese Vorbilder sind nicht unsere Erretter. Paulus sagt einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Da wird es deutlich. Wer hat mich denn eigentlich errettet? Paulus, Apollos, Kephas? Nee, die alle nicht. Sondern alleine Christus. Und darum vertraut Christus und folgt diesem Christus nach. Und nicht irgendwelchen Menschen, wo ihr euch dann zerteilt, die einen so, die anderen so. Also Parteiungen ist auch eine fleischliche Art, dass wenn man sich nur auf Menschen konzentriert, nein, ich will mich konzentrieren auf Christus. Er ist die Grundlage meines Lebens. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Steht auch im 1. Korintherbrief, kommt nächste Woche, nächsten Sonntag wohl dran, auch hier im Gottesdienst. So kommen wir zum letzten Gedanken in diesem Zusammenhang und kommen damit eben auch zu den Versen 5 bis 9. Denn er sagt, liebe Leute in Korinth, ihr habt was übersehen. Paulus, Apollos, sie haben beide an euch gearbeitet. Unterschiedlich gearbeitet. Mit der Beauftragung, die sie gehabt haben. Sie sind unterschiedlich, aber sie haben auch eine unterschiedliche Beauftragung. Von daher akzeptiert sie in ihren Beauftragungen. Vers 5, Diener, also sie sind Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat, dem Apollos, dem Paulus, dem Kephas. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und begießt, sind eins. Jeder wird aber seinen eigenen Lohn empfangen, nach seiner Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Paulus sagt hier, Leute, ich habe gepflanzt. Durch mich sind eine ganze Reihe Leute in Korinth zum Glauben an Jesus gekommen. Wunderbar, guter Anfang. Und dann kam Apollos, der hat euch weitergeführt im Glauben. Auch wunderbar. Aber jetzt fangt nicht an zu sagen, ja, der Paulus ist nicht so wichtig wie der Apollos ist nicht so wichtig wie der Paulus. Die haben unterschiedliche Beauftragungen. Schaut, wir sind ja alle hier schon in diesem Raum und an den Geräten, wo wir unterwegs sind, hier an den Bildschirmen, sind wir doch sehr unterschiedliche Leute. Jeder ist anders von uns. Und jeder von uns hat andere Gaben von Gott bekommen. Jeder von uns hat andere Gaben von Gott bekommen. Und durch die unterschiedlichen Gaben haben wir auch unterschiedliche Beauftragungen bekommen. Na, entsprechend unserer Gaben. Und das dürfen wir lernen zu akzeptieren. Es ist nicht so, jeder, ich sage es jetzt einfach mal so, wie Walter Schäfer, weder in seiner Persönlichkeit noch in seiner Begabung, noch in seiner Beauftragung. Nicht jeder kann ein Samuel Epp sein. Hallo Kathi. Nicht jeder kann ein Samuel Epp sein, der frei von der Leber predigt. So. Er ist eine besondere Persönlichkeit mit einer besonderen Begabung, mit einer besonderen Beauftragung. Da tun wir uns manchmal schwer, weil wir so unterschiedlich sind und sagen, der ist gut, weil er uns irgendwie näher liegt. Ich weiß noch, als ich vor, wir haben mal gestanden, Jahren kam gerade das Wort mal, im Vorspann unseres Gottesdienstes, vor 35 Jahren war ich in Gelsenkirchen als Prediger unterwegs, war noch unverheiratet und da war eine relativ, war ein paar Jahre älter, 10 Jahre älter oder so, aber eben auch eine junge Frau noch damals mit Kindern. Das war ein Aktivknobbel. Ja, die hat die Kinderstunde wunderbar gemacht. Ich durfte mitmachen, ja, ich war auch dabei. Aber die hat ein Herz für die Kinder gehabt. Wir haben die Kinder von einem anderen Stadtteil zur Stadtmission gefahren, damit sie Gottes Wort gehört haben. Und die Frau war aber der Motor. Die hat die zusammengetrommelt, die Kinder, dass sie auch kamen und dann ins Auto rein und dann gefahren. Wenn man heute mal überlegt, wie das alles gelaufen ist. Es war schon manchmal ein bisschen abenteuerlich. Und die Frau, die hatte wirklich eine enorme Energie. Und dann hat sie so einen Pastor gehabt wie mich, der so ruhig ist, der so langsam ist, der dauernd nachdenkt. Da müssen wir doch endlich mal was tun. Versteht ihr? Heute lachen wir darüber. Ja. Ihr versteht, die Frau war super in ihrem Dienst für den Herrn. Ist immer nur gefährlich, wenn man dann die eigene Art, die man hat, an einen anderen anlegt und sagt, so wie ich mir das vorstelle, so wie ich bin, muss der andere auch sein. Das klappt nicht. Jeder von uns ist eine unterschiedliche Persönlichkeit, jeder ist unterschiedlich begabt, jeder ist dadurch eben auch besonders beauftragt. Das sagt Paulus auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, da sagt er ab Vers 4, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist es. Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus und um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Nicht Apollos, Paulus, Karstädter, Klaas oder wie auch immer. Es geht um Jesus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, kein Karstädter oder Epp oder wie sie alle heißen mögen. Jesus ist gestorben und jeder bringt eben seine Gaben ein, wie er sie eben von Gott auch empfangen hat. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir hatten den ersten Gedanken, den ersten drei Versen unseres Textes, in 1. Korinther 3, fleischliches Leben als Unreife. Ja, kann immer nur noch Milch geben, immer noch nicht weiter. Das ist Unreife. Aber wir merken, dass das dann nicht einfach nur so zur Seite getan wird und wird gesagt, naja, ist ja Unreife, manche sind eben noch nicht so weit, da passiert ja vielleicht auch nie was. Die sind eben so. Nein, Paulus sagt, Unreife oder fleischliches Leben, indem ich weiter durchgehend lebe, auch wenn ich schon Christ geworden bin und vielleicht schon Jahre Christ bin, sagt er, ist eine geistliche Gefahr. Ihr könnt nicht einfach sagen, so bin ich eben, sondern es muss sich was ändern in eurem Leben. Das ist manchmal eine Sache, die Schritt für Schritt geht, wo man Geduld haben muss, wo es Rückschläge gibt, keine Frage, und dennoch einfach mit Jesus Schritt für Schritt Dinge anpacken und vielleicht auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen. Fleischliches Leben wird überwunden durch die Kraft des Geistes, haben wir festgestellt. Nicht, weil ich mich jetzt ansporne und sage, jetzt muss aber besser werden. Stimmt ja alles, aber hilft nicht. Sondern ich sage, Herr, ich kriege da in dem Punkt die Kurve nicht. Wirke du es in meinem Leben. Durch den Geist Gottes. Und dann dieses praktische Beispiel im Rahmen unseres Textes. Das Problem fleischlich damals waren eben auch die Parteiungen. Die einen sagten Paulus, Apollos, Kephas. Er sagt, Leute, sind wir denn für euch gestorben am Kreuz? Christus ist die Mitte. Christus ist die Mitte. Und wenn wir dazu etwas beitragen können mit unseren Gaben, dann eben jeder mit der Gabe, die er eben von Gott bekommen hat. Und die ist eben unterschiedlich. Vergleichen bringt überhaupt nichts. Parteiungen erkennen und unterschiedliche Beauftragungen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, ich wünsche mir, und ihr könnt euch jetzt auch mal fragen, und ich mich auch, wo habe ich vielleicht noch Bereiche in meinem Leben, da bin ich vielleicht schon seit Jahren dran und ich weiß genau, da muss ich was ändern, aber es tut sich nichts. Wo ich fleischlich eben noch unterwegs bin. Herr, hilf mir. Ich will mich auf dich verlassen, dass du auch mit meinem Leben, auch in dieser Beziehung fertig wirst. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so ein barmherziger Gott bist. Herr Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast uns nicht einfach hingerichtet, sondern du bist für uns gerichtet worden, um uns zu erretten. Und du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, der uns verändert. Herr, du hast alles getan. Hilf uns, Herr, dass wir feste Schritte tun, auch in diesen Richtungen. Und Leute sind, die als Christen wachsen und vorankommen und in deren Leben deutlich wird, dass sie zu dir gehören. Amen.
Ich möchte uns zum Schluss noch ein Segenswort lesen. Wenn es möglich ist, der steht dazu auf. Aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.